Buches Mose. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir wollen zusammen beten. Ob es Zufälle gibt, lieber Vater im Himmel, du großer, heiliger Gott, in Christus Jesus, unser Vater, ob es Zufälle gibt, Daten, die eingebrannt sind in die Geschichte des Volkes mit viel Blut und Tränen und Leid und Not, Sterben, Selbstmord, Verzweiflung, Zerstörung des Gottesglaubens. Ob es Zufälle gibt, lieber Gott im Himmel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Tatsache steht, der 9. November ist eine tief eingeschnittene Furche in die Geschichte unseres Volkes. Wir sind ein Teil davon, darum können wir daran nicht vorbeigehen. Wir möchten immer wieder als Gläubige wie Abraham vor dir stehen und noch einmal betteln und bitten um Sodom und Gomorra, unser Volk und Land, das in eine tiefe Gottlosigkeit hineingeraten ist, wo der Glaube zerstört wird, unterhöhlt in der Theologie und in der Kirche. Wir wollen noch einmal vor dich treten und dich bitten, sei unserem Volk gnädig, erbarme dich unser. Wir gedenken derer, die heute schon wieder in Angst unter uns leben. Ob es die Hooligans oder die Skinheads oder andere radikale Gruppen sind, die auf ihre Fahnen wieder geschrieben haben, Antisemitismus, Mord und Totschlag, dass das in unserem Volk wieder da ist. Herr, erbarme dich unser. Erbarme dich aber vor allen Dingen aller Verkündiger und aller Botschafter deines Evangeliums, dass wir nicht die falsche Botschaft sagen. Und hab Dank, dass du uns heute Abend auch darauf aufmerksam machst. Der Kern unseres Volkes ist die Kirche, die Gemeinde Jesu. Wenn sie versagt, geht ein Volk in die Finsternis hinein und in andere Gerichte. Muss nicht immer Krieg sein, sondern Zerstörung der Normen, der Werte, der Inhalte, der Familien, der Häuser, der Ehen und in viele andere Dinge. Herr, erbarme dich unser und sei du uns gnädig und segne diese Stunde. Amen.
Sie haben mich vor, oder die meisten von Ihnen haben mich vor einem Jahr erlebt. Und Sie wissen, wie mich Gott in den Dienst der Evangelischen Kirche von Württemberg geführt hat und darüber hinaus dann in den Dienst unter Juden und Christen. Und nun möchte ich heute eigentlich meinen Standort vom Glauben an Jesus in meiner Kirche aufzeigen. Einer Kirche, die ich liebe, aber in der heute Erscheinungen vorhanden sind, die mir Sorge und Not bereiten. Und ich bin sicher, vielen von Ihnen auch. In diese Situation hinein mein Thema: Das Evangelium, Wegweisung für heute und Mut für morgen. Ich möchte zwei Worte voranstellen. 1. Korinther 1,18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und das andere Wort finden wir im Römerbrief 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Heiden. Gegenwärtig machen wir die bedrückende Erfahrung, dass die Bibel mit ihrem Evangelium in dieser Welt, in dieser Zeit und unter den Menschen so gut wie keinen Platz mehr hat. Und selbst dort, wo sie ein fundamentaler Ort des Glaubens sein sollte, also in der Kirche unter ihren Theologen und auch Nicht-Theologen, ist sie umstritten, wird sie in Frage gestellt oder in ihrer Bedeutung relativiert. Das hat verschiedene Gründe, einige davon werden uns jetzt beschäftigen. Erstens, für Menschen unserer Zeit und ihrem Erkenntnisdrang ist die Welt machbar und manipulierbar geworden. Genforschung und Gentechnik eröffnen Möglichkeiten, die einen Schöpfergott überflüssig erscheinen lassen. Anstelle Gottes steht die Wissenschaft und Forschung zu Nutz und Frommen der Menschen. Doch das Nutz und Frommen der Menschen hat eine dämonische Gegenbewegung erfahren, nämlich die Erkenntnis von der Notwendigkeit des Existenzkampfes als Grundelement des Lebens. Dazu gehört das Streben nach Anerkennung und Selbstbehauptung, der Egoismus und die Rücksichtslosigkeit, Härte gegen sich selbst und andere, brutale Kälte, Konkurrenzkampf mit allen Mitteln und die Suche nach Glück in der freien Entfaltung ungehemmter Sexualität. Hierzu wird gezogen und erzogen, die Medien sind Instrumente dafür. In einer solchen Welt hat die Frage nach dem Seelenheil des Menschen keinen Platz oder gilt nur noch in Randexistenzen unter Gescheiterten oder Aussteigern. Das Evangelium scheint überflüssig, weil realitätsfremd, Leid und Leiterfahrungen, Ängste und Unsicherheiten, Armut und psychische Erkrankungen gelten als Zeichen von Versagen. Zweitens, in dieser Welt gibt es immer noch eine Kirche, in der das Evangelium gelehrt, gepredigt und der Welt gegenüber verkündigt wird. Und das steht, ob gehört oder nicht, ob bestritten oder angenommen, gegen alle Weltmeinung. Denn es zeigt einen anderen Weg auf, den Weg Jesu Christi. Es ist eben nicht der Weg nach oben, sondern der nach unten, der Weg des Kreuzes. Lieber leiden als Leid tun, mehr lieben als hassen, lieber Frieden leben und vorleben als Intrigen, Streit und Bosheit fördern, lieber sich selbst aufgeben als mit allen Mitteln sich behaupten, lieber heilen als Wunden schlagen und so weiter. So wird es uns gelehrt und verkündigt. Aber wer lebt dieses Evangelium, das sich Gesetz Christi nennt nach Galater 6,2? Zwei Drittel der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland gehören einer Kirche an. Und doch sind sie nicht das tragende Fundament unseres Volkes und Staates. Denn die Mehrheit der Christenheit steht dem Evangelium mit Verständnislosigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber. Meist ist es ihnen sogar unbekannt, trotz Religions- und Konfirmandenunterricht. Da erleben wir zum Beispiel Taufhandlungen, bei denen die Paten und oftmals auch die Eltern nicht mehr das Glaubensbekenntnis sprechen können. Manchmal nicht einmal das Vaterunser. Ich habe Taufgesellschaften erlebt, deren Mehrzahl sich gesprächig und rauchend vor der Kirchentür aufhielten, ungeduldig auf das Ende der Veranstaltung wartend. B. In dieser Christenheit und auch in der evangelischen Kirche existiert immer mehr und bedrückender ein mangelnder Konsens über die Grundfragen des christlichen Glaubens. Da wird immer heftiger über den Wahrheitsgehalt der Bibel gestritten. Welches Evangelium meinen wir noch? Welchen Jesus Christus verkündigen wir noch? Was haben wir heute noch zu bekennen und als im Glauben gültig oder ungültig auszugeben? Wer ist überhaupt Jesus Christus, der Messias für Juden, Heiden und Christen? Hier haben sich im Streit um die Wahrheit Fronten aufgetan und verhärtet. Um Volkskirche zu erhalten, hat man über all die Differenzen in Glaubensfragen dann den sogenannten Mantel der Barmherzigkeit gelegt. Das heißt, die Anerkennung aller divergierenden Auffassungen, Pluralismus in der Kirche. Jeder und jedes hat Recht und kann Recht haben. Hier bibelfromme und bibeltreue Christen, dort liberale, weltoffene und weltbezogene Christen, hier das Sola Scriptura der Reformation, allein die Schrift und deshalb kein anderes Evangelium und dort die Botschaft der Bibel reduziert auf die ethisch begründete Verantwortung der Christen gegenüber dem Unrecht in der Welt. Liebe, Freude, Friede und Gerechtigkeit sind Wohlwerte, die vom Evangelium gefordert und getragen werden. Doch die Mitte oder das Fundament dieser Werte ist das Kreuz Christi. Wenn das verdrängt wird, dann wird zur Mitte der Mensch, auch der religiöse Mensch mit seiner Erkenntnis darüber, was gut und was böse ist. Und dann gehört zur Liebe auch die Anerkennung zum Beispiel notvoller Gegebenheiten und Verirrungen, etwa im Sexualverhalten des Menschen. Das vermeintliche Ja Gottes gegenüber der Homosexualität, die kirchliche Segnung homosexueller oder lesbischer Paare, selbst unter Pfarrern und Pfarrerinnen. Das Evangelium als Wegweisung für heute? Aber welches Evangelium ist denn da gemeint? Darüber gibt es sehr verschiedene Ansichten. Da kann man einerseits Auffassungen hören, von denen andernorts genau das Gegenteil gesagt wird. Und manchmal ist die Frage berechtigt, ob Jesus Christus noch der Herr seines Evangeliums ist oder ob das Theologen sind oder solche, die es sein wollen, wenn sie bestimmen, was hier Sache ist und wie man dies oder jenes zu verstehen hat. Als Beispiel verweise ich auf Eugen Drewermann, der heute viele protestantische Theologen fasziniert mit seiner Kritik an der katholischen Kirche und am christlichen Glauben. Er wehrt sich leidenschaftlich gegen eine Theologie vom Kreuz Christi. Ich zitiere, weil diese Blut- und Opfertheologie die frohe Botschaft Jesu vom Glück der Menschen in ihr Gegenteil verkehrt. Drittens, in den vergangenen Jahrzehnten eines weltweiten gesellschaftlichen Umbruchs sind auch christliche Traditionen zerbrochen. Die damit verbundene Geborgenheit und das Aufgehobensein in festen Verhaltensnormen, in denen Gut und Böse festgeschrieben waren, ist weithin verloren gegangen. In dem, was sich als Dämonie des Schreckens in unserer Welt ausbreitet, ist vielen die Botschaft von einem lieben Gott, der alles wohl macht, fragwürdig geworden. Ich zitiere Drewermann noch einmal, ein Gott, der alles kann, aber nichts tut, ist nicht glaubwürdig angesichts von so viel Leid auf Erden. Ich kenne viele Juden, denen der Glaube an den Gott Israels in oder durch Auschwitz zerbrach. Und darüber entstand im Protestantismus dann auch eine sogenannte Theologie nach Auschwitz, die sich auf die Abwesenheit Gottes gründet, die Gott ist tot Theologie. Ich habe noch den Satz in Erinnerung, Gott ist in den Gaskammern von Auschwitz gestorben. Das Evangelium, Wegweisung für heute. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 3-5, schreibt Paulus von drei Ereignissen, die zum Zentrum des Evangeliums gehören. Erstens. dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Zweitens, dass er begraben wurde und am dritten Tage auferstand nach der Schrift. Drittens, dass er als Auferstandener gesehen, also erfahren wurde von Menschen, die Zeugen seiner Auferstehung wurden, zu denen auch Paulus gehört. Zuerstens, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Wenn Paulus sich auf die Schrift beruft, dann will er damit sagen, dass das Evangelium zum Alten Testament, also zur jüdischen Bibel gehört und damit zum jüdischen Glauben. Es hat eine direkte Beziehung zum jüdischen Volk, nicht nur deshalb, weil Jesus, seine Jünger, die Apostel und die Glieder der ersten Gemeinden Jesu Juden waren. Ohne das Zeugnis der alttestamentlichen Gottesgemeinde gäbe der Opfertod Jesu gar keinen Sinn und bliebe unverständlich oder bedeutungslos. Und schließlich bliebe der Gott Israels ein Wesen, das gemäß einer Blut- und Opfertheologie, Drewermann, Wohlgefallen an der Grausamkeit des Sterbens von Tieren und Menschen hätte. Jüdischer Glaube ist Tora gebunden. Zentrum ist die Tora, die Gesetzgebung, empfangen im Sinai durch Mose für Israel. Gottes Bundesschluss mit Israel ist ohne die Tora nicht denkbar. Der in der Tora offenbarte Gotteswille ist für Israel Weisung zum Leben. Wie es 3. Mose 18, 5 deutlich heißt, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Dies und die Verpflichtung Israels, ich zitiere, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun, 2. Mose 19, 8 und 24, 3, hat die Tora zur Erfüllungsforderung werden lassen, die in der rabbinischen Unterweisung ein Fundament des Glaubens bedeutet. Gott hat uns die Tora gegeben, damit wir sie halten. Und ein jeder kann sie halten, ein jeder nach der Kraft seines Vermögens. Oder noch einfacher, ein jeder kann sie halten, wenn er nur will. Und genau das hat Jesus. Und genau das hat auch Paulus mit Leidenschaft bestritten. Jesus zeigt in seiner Bergpredigt auf, wie sehr der Mensch, auch mit bestem Willen unter Gott zu leben, an den Forderungen der Tora scheitern muss und sich dadurch dem Gericht Gottes ausliefert. Deshalb der Kehrsatz, den wir beim Apostel Paulus in Römer 7, Vers 10 finden. Die Tora, die mir als Weg zum Leben gegeben wurde, erweist sich als ein Weg zum Tode. Denn wer die Worte der Tora nicht hält oder halten kann, wird durch sie sterben. Deshalb der Aufschrei des Paulus in Römer 7, 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem, dem Tod und dem Gericht Gottes verfallenen Leib? Denn das Gute, das ich will und tun möchte, das gelingt mir nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 7, Vers 19. So hat die Tora über alle Erfüllungsforderung hinaus noch eine ganz andere Funktion, nämlich die eines Spiegels. Wer sich ehrlich und ohne Selbsttäuschung der Tora hingibt, der wird zweierlei erkennen müssen. Einmal die Heiligkeit und Unnahbarkeit des großen, ewigen und allmächtigen Gottes, der alle Missetat heimsucht wie ein verzehrendes Feuer und über alle Sünde sein Volk und die Welt seinem Zorn ausliefert. Ich will heimsuchen der Väter Missetat, bis an den Kindern, bis ins dritte und vierte Glied. Zum anderen die Erkenntnis der eigenen Verlorenheit, auch die der Tora frommen Juden, wenn sie in Selbsttäuschung im Gericht Gottes sagen wollten, Herr, das habe ich doch alles gehalten von meiner Jugend an. Deshalb, durch die Tora kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus Römer 3, 20. Doch diese qualvolle Erkenntnis der unausweichlichen Verlorenheit bei Paulus, und er war doch ein Tora-frommer und Tora-treuer Jude, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? endet dann in einen Jubelruf, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mich erlöst hat. Er hat die schon durch die Propheten aufgezeigte und verheißene Erlösung gebracht, durch sein Tora erfülltes Leben. Er allein war der Sünde nicht verfallen. Er allein blieb Tora gehorsam und Tora treu bis zum Tode am Kreuz. Er kam in diese gefallene Welt, in die Verlorenheit seines jüdischen Volkes vor Gott, um die Last der Tora auf sich zu nehmen, ihre Gültigkeit und Heiligkeit zu bezeugen, sie zu leben und vorzuleben, ohne Sünde, wie die Schrift sagt. Jesaja 53 und 2. Korinther 5, 21. Damit wurde er stellvertretend für jeden, auch für den Tora gebundenen Juden, der Erfüllungsforderung der Tora gerecht. Der Opfertod Jesu, seine totale Hingabe in den Willen Gottes, selbst noch im qualvollen Sterben, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, das allein lässt im Gericht bestehen. Das heißt in aller Deutlichkeit, dass auch für fromme Juden es keinen anderen Weg zu Gott gibt, als den der Anerkennung und Annahme des Opfers Jesu für ihn. Das ist nicht ein Absolutheitsanspruch der Kirche oder des Christentums gegenüber dem Judentum, wie das von jüdischer Seite so gerne behauptet wird. Aber damit verbunden ist es der Absolutheitsanspruch Gottes, der uns diesen Weg über Jesus Christus gewiesen hat. Das ist auch nicht Antisemitismus, also Judenfeindschaft, sondern Pro-Judaismus. Denn nicht die Tora allein, aber die durch Jesus Christus erfüllte Tora ist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wegweisung zum Leben heißt Wegweisung zu Jesus. Es gibt in keinem anderen Heil. Apostelgeschichte 4,12. Das ist die Botschaft der Mission Jesu, der Mission Gottes, für Juden und für Heiden. Für Juden aber zuerst, Römer 1,16. Mit anderen Worten, es gibt nur einen Gott, das ist der Gott Israels. Und es gibt nur einen Weg zu ihm, Jesus Messias oder präzisiert Jesus Christus. Natürlich ist diese Behauptung eine Herausforderung in unserer Zeit, wie sie immer eine Herausforderung war. Sie ist den Juden ein Ärgernis und bleibt auch der modernen Heidenwelt eine Torheit oder deutlicher ein Schwachsinn. Dennoch predigen wir den gekreuzigten Christus, auch wenn das in dieser Welt so ist und bleibt. Epheser 4,5. Wir kennen kein anderes Evangelium. Wer hier von einer Zwei-Wege-Theologie reden will, die den Juden, um ihnen das Ärgernis zu nehmen, einen eigenen Weg zu Gott ohne Jesus Messias zuerkennt, der leugnet die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes. Und wer hier anerkennen oder behaupten möchte, dass es viele Wege zu Gott gebe und dass in jeder Religion und ihren Glaubensformen Gott zu finden und Heil zu erleben sei, der mag ein noch so vorbildliches, respektheischendes Leben führen, aber er irrt. Er ist verloren vor Gott. Zu zweitens, dass Jesus begraben wurde am dritten Tage und am dritten Tage auferstand nach der Schrift. Das ist auch ein Bezug auf Hosea 6,2. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass zwischen dem Opfertod Jesu und seiner Auferstehung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Für den Glauben an das Evangelium ist das eine ohne das andere undenkbar. Denn die Auferstehung Jesu durchbricht das Gesetz des Todes und der Todesverfallenheit dieser Welt und führt über alle Hoffnung in die Gewissheit eines neuen und anderen Lebens, in die ewige Geborgenheit der Liebe Gottes. Aber noch mehr. Das bereits zitierte Wort aus 3. Mose 18,5, wer die Worte der Tora hält oder tut, wird durch sie leben, wird im Hesekiel 20, Vers 11 noch einmal bestätigt. Gott gab Israel die Tora, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Auch 5. Mose 6, 25. Das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Aber es gibt nur einen, der gehalten, gelebt und vorgelebt hat, Jesus. Und die Antwort Gottes darauf heißt Leben. Auferstehung Jesu. Wer die Worte der Tora hält, wird durch sie leben. Also die in Jesus erfüllte Tora hat zur Konsequenz die Auferstehung und das Leben. Und deshalb, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir nachfolgt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Johannes 11, 25, 26. Paulus bestätigt und anerkennt diesen Zusammenhang in Römer 1, Vers 3 und 4. Er, Jesus, ist ein Sohn Gottes nach dem Geist, da er auferstanden ist von den Toten. Mit anderen Worten, die Auferstehung Jesu ist ein Grundfaktor des christlichen Glaubens, des Evangeliums. Und sie gilt zuerst seinem jüdischen Volk. Für euch Juden zuerst hat Gott erweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen. Apostelgeschichte 3, 26. Wo immer man mit der Auferstehung Jesu nichts mehr anfangen kann und wo man sie uminterpretiert, also als Bild, als Gleichnis ausgibt, das uns, wie auch die Himmelfahrt Jesu, sagen möchte, dass, ich zitiere wieder Drewermann, dass die Liebe und das Leben stärker sein kann als der Tod, der glaubt am Evangelium vorbei. Für den erschöpft sich ein vom Wesentlichen entleerter christlicher Glaube in ethischen Forderungen wie Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und eine heile Welt. Für eine heile Welt für und unter Menschen, die sich auch bei vorbildlichem Tun und Streben nicht erfüllen werden. Das Evangelium Jesu Christi ist das nicht. 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Jesus hat uns mit seinem Evangelium vom Reich Gottes, Matthäus 4, 23, vor seiner Wiederkunft nicht den Frieden auf Erden versprochen. Matthäus 24, 6. In der Welt werden sein Kriege und Kriegsgeschrei. Und Markus 13, 7 und folgende werden sein Kriege und Kriegsgeschrei, bis dass er kommt. Er hat uns nicht versprochen Wohlstand und Wohlergehen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Römer 14, 17. Ist nicht soziale Gerechtigkeit und gesicherte Arbeitsplätze. Sozial engagierte Arbeitgeber und Politiker. Es ist ein Wunder, wenn es in dieser Welt so etwas gibt. Aber es ist nicht die Norm der gefallenen Welt. Er hat uns nicht versprochen Freiheit von Nöten und Ängsten, von Sorgen, Leid und Krankheit, von tödlichen Gefahren, von Leiden an Mitmenschen, von Leiden an unseren Kindern oder Eltern. Das alles nicht. Aber er hat uns versprochen, bei uns zu sein und zu bleiben in allen Nöten und Ängsten, bis dass er wiederkommt. Dann wird Gott abwischen alle unsere Tränen. Darum Offenbarung 1, 17 und 18. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Bis dahin aber will er unsere Hände festhalten und uns führen, vielleicht auch dahin, wohin wir gar nicht wollen. Dabei will er uns mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstatten, der dem Evangelium innewohnt und uns hilft, in Anfechtungen und Nöten nicht zu verzagen, Selbstverfolgung und Verachtung zu ertragen und dabei treu zu bleiben. Und er hat uns auch versprochen, uns in unserer Schwachheit beizustehen, Denn wo immer wir auch fallen mögen, er hilft uns aufzustehen und den Weg weiterzugehen, den er vorangegangen ist, mit seinem Kreuz, das uns zum Heil wurde. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Zu drittens. Der Auferstandene wurde gesehen, erfahren von Menschen, die Zeugen seiner Auferstehung wurden. Wir wissen, wie Gemeinde Jesu entstand, wie Kirche Jesu Christi wurde, wie das verkündigte Evangelium Menschenherzen erreichte und von Jerusalem aus in die Welt hinausgetragen wurde. Menschen erlebten die Wirklichkeit des Auferstandenen. Das waren meist sehr einfache Leute, Handwerker, Fischer, ein ehemaliger Zöllner, ein paar Frauen. Hinzu kamen in der griechisch-römischen Welt meist sehr arme Menschen, auch Sklaven. Paulus schreibt, nicht viele Mächtige, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Angesehene, sondern was töricht ist vor der Welt. Nachzulesen in 1. Korinther 1, 26 und so weiter. Aber es waren Menschen, die von der Wirklichkeit des Auferstandenen und seines Evangeliums überzeugt wurden. Die stellten sich zum Beispiel vor den Hohen Rat Israels und bekannten: Wir können es doch nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Hier ging es nicht um theologische Argumentationen, nicht um theologische Richtigkeiten, nicht um Philosophien, auch nicht um eine sogenannte zeitgemäße Verkündigung der frohen Botschaft. Hier ging es ganz einfach um das auch sehr persönliche Bekennen, wer der Auferstandene ist, wie er Menschen gefunden hat und was ihnen das bedeutete. Mein Herr und mein Gott. Und sicher auch, was unter seinen Augen für das Leben als richtig oder als falsch, als böse und als gut erkannt wurde und was nach dem Willen Jesu auch für andere gelten könnte, sollte oder müsste, wenn sie ihn und seinen Geist erfahren dürfen. Mit anderen Worten, christlicher Glaube kann sich nicht in der Beschäftigung mit stets wechselnden und veränderbaren theologischen Richtigkeiten erschöpfen, sondern hat als Grund seines Wesens eine erfahrene und erfahrbare Wirklichkeit. Wo die fehlt, bleibt die Verkündigung eine Glocke ohne Geläut. Das ist auch der Grund, warum die Botschaft der Kirche heute kaum noch Menschen erreicht. Ich spreche nicht gegen die Notwendigkeit einer gut fundierten evangelischen Theologie in unserer Kirche. Aber die Frage ist doch berechtigt, wie Theologen in Vollmacht das Evangelium Jesu bezeugen wollen, wenn sie von der Auferstehung Jesu nicht überzeugt sind, wenn sie Jesus und seine Wirklichkeit in ihrem Leben nie erfahren haben. Das gilt auch für Kirchengemeinderäte, für Gemeindeglieder, für Mitarbeiter, auch für Eltern und ihr Taufversprechen. Wie oft hören wir die Forderung nach einer zeitgemäßen Verkündigung des Evangeliums, um den Menschen ihre Vorbehalte gegenüber der Kirche zu nehmen? Wie viel hat man da versucht? Immer neue Modelle kirchlichen Lebens, immer neue Ideen. Aber was wurde denn erreicht? Wenn sich dadurch das Zusammenkommen und Leben derer, die sich zur Kirche halten, wärmer und freundlicher gestalten könnte, dann war solches Bemühen sicher gut und richtig. Aber täuschen wir uns nicht. Das Evangelium war selten zeitgemäß, wenn es wahrheitsgemäß verkündigt wurde. Das war es nicht zur Zeit Jesu, nicht zur Zeit der Apostel, nicht zur Zeit der Urgemeinde im jüdischen Volk, nicht im Römischen Reich, meist nicht im christlichen Abendland und auch nicht in der westlichen Wohlstandsgesellschaft unserer Zeit. Sonst hätte es ja nie Verfolgungen gegeben, wobei die einen Freiheit und Leben hingeben mussten, die anderen Ehre und Ansehen, um als religiöse Träumer oder gar Spinner zu gelten. Eine dem Zeitgeist angepasstes Evangelium ist meist ein verfälschtes Evangelium. das niemandem wehtut, es allen recht macht, alle und alles verstehen und segnen will. Wenn Paulus im 1. Korinther 9 von sich schreibt, wie er in seinem Dienst den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche, den Schwachen ein Schwacher wurde, dann heißt das doch nicht Anpassung um jeden Preis, aber es heißt Verkündigung in den jüdischen Glauben hinein, für den das Evangelium Ziel und Erfüllung ist. Den Griechen in Athen konnte er diese Voraussetzung nicht bieten. Er musste ihnen in ihrem Weisheitsdrang und Weltverständnis mit dem Evangelium begegnen. Das hieß aber nicht Bejahung der kultischen Prostitution, der Homosexualität, sprich Knabenschänderei und anderen von Gott nicht gewollten Verhaltensnormen, die in der Bibel mit Gräuel bezeichnet werden. Selbstverständlich haben sich auch Christen gegen Krieg und Terror, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Hunger und Not in der Welt zu schwören. Brot für die Welt ist wichtig und da kann gar nicht genug getan werden. Doch darüber sollte in der Kirche nicht vergessen werden, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, dass er ein anderes Brot braucht, das ihn über den Tod hinaus am Leben erhält. Das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus und seine Auferstehungswirklichkeit. Wer von diesem Brot des Lebens isst und von diesem Kelch trinkt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das jetzt Gesagte möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Als ich jünger war, habe ich mich oft gefragt, warum unsere Gottesdienste mehr von Älteren als von jungen Leuten besucht werden. Heute, da ich selber alt geworden bin, glaube ich, das zu verstehen. Denn ich habe erfahren, wie im Alter die Vergangenheitsorientierung immer mehr Gewicht erhält. Da tauchen Bilder auf, längst vergessen oder verdrängt. Da erkennt man, wie viel man im Leben falsch gemacht hat und auch, was gut gemeint und doch schief gelaufen ist. Viel Schuld auch, die nicht mehr ausgeräumt werden kann. Das heißt, man erkennt immer mehr und immer deutlicher seine Vergebungsbedürftigkeit. Und dies treibt uns in die Arme Jesu. Und dieses Treiben in die Arme Jesu möchte ich durch die Predigt hören, wenn ich unter der Kanzel sitze, und erfahren. Wenn der eigene Hunger nach Vergebungswirklichkeit nicht gestillt wird, dann helfen nicht alle noch so gut gemeinten Hinweise auf die irdischen Nöte in der Welt, auf Bosnien, Ruanda oder Somalia. Mit der sehr einfachen Formel beim Abendmahl allein, wie es in unserer Kirche praktiziert wird, ist diese Not nicht gestillt, wenn gefragt und gesagt wird, ist dies euer aufrichtiger Wille, so antwortet ja. Oft bin ich gefragt worden, warum das so ist, dass die einen das Wunder der Auferstehungswirklichkeit Jesu erfahren durften und andere nicht. Warum die einen zum lebendigen Glauben kommen durften und andere nicht. Gegenüber den Juden wissen wir die Antwort des Paulus. Und die heißt Rückstellung um der Heiden willen. Deshalb Blindheit Israels für seinen Erlöser, bis dass er kommt. Römer 9 bis 11. Doch für die anderen in der Welt weiß ich sie nicht. Obwohl doch Gott will, dass auch ihnen das Angebot der Erlösung gilt. Und zwar immer, heute und jetzt. 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und so weiter. Aber ich weiß, dass man Gott nicht mit menschlichen Maßstäben messen darf. Etwa so, dass wir unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit, unsere Ansichten vom Heil in dieser Welt, unsere Vorstellungen von Demokratie, Freiheit, Liberalität, von Frauenbefreiung und unsere Wertschätzung des weiblichen Wesens auf Gott übertragen dürfen. Gott ist und bleibt der Souverän und handelt nach seinem Ermessen. Auch wenn unser beschränkter Verstand das nicht immer begreifen kann. Doch unter dem Kreuz Christi habe ich Gott kennengelernt als den, der am Unrecht und an der Bosheit dieser Welt leidet und sie und seine Geschöpfe noch immer nicht aufgibt. Der an uns leidende Gott ist und bleibt der uns liebende Gott. Er lädt uns ein, ihn und seine Wahrheit zu suchen und will sich doch auch finden lassen. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Frauen nicht unbedingt in der Gemeinde schweigen müssen. Ich habe hervorragende Theologinnen und Pfarrfrauen kennengelernt, die viel mütterliche Wärme in ihre Gemeinden einbringen konnten, die oft bessere Seelsorgerinnen waren als ihre Männer. Aber eine feministische Theologie, die Gott im Vaterbild ablehnt, um ihn in ein Mutterbild zu pressen, widerspricht biblischer Verkündigung. Ich sagte bereits, dass nicht theologische Richtigkeiten, sondern erfahrene, emotional bestimmende Wirklichkeiten der Grund christlichen Glaubens und seiner Wirklichkeiten sind. Mutterliebe zum Beispiel kann ich doch nicht argumentativ einem Waisenkind erklären, das niemals Mutterliebe erlebt hat. Ich muss sie erfahren haben, um sie zu verstehen. Theologische Forschung und Lehre kann sehr wichtig sein. Der Mensch besteht ja schließlich nicht nur aus Herz, sondern auch aus Kopf. Aber wo das Herz leer ist und bleibt, da wird Theologie zur Herrschaft über den Glauben und ist nicht mehr Hilfe für ihn. Und umgekehrt, wo das Herz voll ist und der Kopf leer, da kommt es oft zu emotionalen Ausbrüchen, die unkontrolliert und ungeprüft Enthusiasmus, Schwärmerei und Gefühlsaufwallungen mit den Werken und dem Wesen des Heiligen Geistes verwechseln. Der Heilige Geist ist sehr nüchtern. Gewiss, er kann mitreißen. Er kann wie Feuer brennen und auch verbrennen. Aber er kontrolliert mich und stellt mich immer wieder unter die Augen meines Herrn mit der Frage, ob ich wirklich nur ihn meine oder mehr oder weniger mich selbst in allem, was ich denke, rede und handle. Der Geist Gottes und das Evangelium ist auch der Geist der Gemeinde Jesu, Offenbarung 22, 17. Er führt mich in die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Da sprechen wir vom Leib Christi, weil wir als an Jesus gebundene und an ihn gebundene zueinander gehören, einander annehmen und aufnehmen, einander tragen und aneinander mittragen. Christlicher Glaube ohne gelebte Gemeinschaft stirbt. In jedem Bibelkreis, in jedem Jugendkreis, in jeder Gemeinde oder Gemeinschaftsversammlung, überall dort, wo sich Christen in welcher Form auch immer zusammenfinden und am Wort bleiben, da lebt Christus und wird auch für den Einzelnen immer neu erfahrbar. Hierzu einzuladen bleibt ein wichtiger Dienst. Die Bibel und der Umgang mit ihr und dem Evangelium tragen die Verheißung, dass Suchende finden können und sich unter der Wirklichkeit des Auferstandenen verändern. Ganz neue Menschen werden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Denn die Bibel ist das Gefäß oder der Träger des Wortes, das Fleisch werden will, so wie es geworden und zur Bekenntnis derer wurde, die es erfahren haben. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So wie Jesus als das Fleisch gewordene Wort Gottes in unser Leben gekommen ist und uns verändert hat. So und noch mehr will er oder es wiederkommen und diese Welt verändern. Ja, noch mehr. Er will sie nach Offenbarung 21,5 neu werden lassen. Wir kennen zwei Bibelstellen, in denen das Wort vom Trachten enthalten ist. Erstens, 1. Mose 8, Vers 21, das Dichten und Trachten. Mit anderen Worten, das menschliche Streben, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist eine Realität, die uns in dieser Welt Not macht und eine bleibende Not bleiben wird, bis das er kommt. Zweitens, Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach der Herrschaft Gottes, nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch dann zufallen. Das allein macht uns Mut, dem Kommen des Herrn entgegenzugehen und dem Licht, das uns am Horizont dieser dunklen und gefallenen Welt erschienen ist, zu vertrauen, dass aus ihm heller Tag wird, der ganzen Welt zum Heil. So ist das Evangelium Jesu Christi Wegweisung für heute und Mut für morgen.
Wir wollen miteinander beten. Du hast uns heute Abend, lieber Vater, unsere ganze fromme und christliche Umwelt, aber auch uns selbst vor Augen gestellt. Und wir dürfen dir danken, dass du nicht allein uns dein Wort immer wieder neu aufschließest, auf das wir in und durch dein Wort immer wieder genährt werden, aber auch für diese Zeit, für diese Weltzeit, in der wir leben, in der wir Fremdlinge sind, dass wir ein ruhiges und auch dir wohlgefälliges Leben führen dürfen. Wir danken dir, lieber Vater, dass wir auch in dir, in all dem Sturm, in all den Stürmen, in all den Sorgen, auch in all den Bedrängnissen, sogar auch in den Krankheiten zur Ruhe gekommen sind. Hab Dank, dass dein Glaube, den du uns geschenkt hast, uns immer wieder in diese deine Ruhe hineinführt. Und dass du, Herr Jesus, der in uns Wohnende bist, der uns auch deiner Herrlichkeit, ja du dich selbst uns offenbarst, in deiner ganzen Liebe und Treue. Und dass sie so füreinander einstehen dürfen, auch für unsere Brüder und Schwestern, wo sie auch sein mögen, dass besonders über dein Israel, über dein Volk und auch heute über dein Land. Und erschütternd stehen wir an dem heutigen Tage als Deutsche in dieser Weltgeschichte, können so vieles nicht begreifen, aber die Tatsachen, die lassen uns Mut fassen, Herr Jesu, dass wir noch in den Riss treten dürfen, dass du darauf wartest, es zu tun. Denn du hast uns als deine Heiligen und Geliebten, du hast uns als Berufene zum Segnen in diese Welt als dein Licht hineingestellt. Und hab Dank, dass wir jetzt segnen möchten und segnen, wie du uns in deinem Wort sagst, für alle Menschen, wo auch deine Feinde einbegriffen sind, auch die Feinde Israels und all unsere Umwelt, Herr Jesu, wie sollten wir das nur ertragen können, wenn wir diese Not und dieses Elend ohne dich sehen. Und wir dürfen wissen, du hast vollbracht, dein Wort ist wahr, du hast es ausgerufen. Und wir sind, Herr Jesu, in dieser frohen Botschaft, in dieser Freude, auch an diesem Abend, dass wir solche sein dürfen, die deine Wahrheit durch deinen Heiligen Geist, durch den du in uns wohnst, wo uns immer wieder neu erfahren dürfen, dass du die Liebe bist und eine Hoffnung haben dürfen, die nie und nimmer zustande wird. Darum seid ihr Lob, Ehre, Dank und Anbetung. Amen.